Ein ganz herzliches Willkommen zum Kinder Nutrition Podcast, dein Podcast zum Thema Kinderernährung, achtsames Essen für die ganze Familie und mehr Wertschätzung für den eigenen Körper. Denn wer auf die Signale des eigenen Körpers hört, und das gilt für jedes Alter, für den ist eine ausgewogene Ernährung ein Kinderspiel. Mein Name ist Verena Dixon, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und die Gründerin von Kinder Nutrition. In meinem Podcast bekommst du evidenzbasiertes Ernährungswissen und Experteninterviews für ein entspannteres Essverhalten und weniger Chaos am Familientisch. So, ganz herzlich willkommen zu meiner 10. Podcast-Episode. Ich würde mal sagen, die 10. Episode schließt wahrscheinlich so die erste Serie dieses Podcasts ab. Aber keine Sorge, es wird eine zweite Serie geben. Und das ist jetzt auch heute die allererste Episode, die ich aufnehme, seit der Freddy geboren ist, also seit mein kleines Baby auf die Welt gekommen ist. Deswegen Hand aufs Herz, ich habe mich für diese Episode viel weniger vorbereitet, wie ich das normalerweise mache. Und die Nachbereitung wird wahrscheinlich auch knapper ausfallen, je nachdem, wie viel Zeit der Freddy mir heute geben wird. Aber ja, ich hoffe, dass die Episode euch trotzdem gefällt und dass ich euch trotzdem so viel wie möglich im Bereich Kinderernährung mitgeben kann. Und zwar habe ich mir überlegt, für dieses Serienfinale quasi ein Q&A zu machen und habe das auf meinem Instagram-Channel angegeben. Das heißt, mich haben einige Fragen von euch erreicht, sowohl über Instagram als auch per E-Mail. Und ich versuche heute so viele Fragen wie möglich zu beantworten, schaue aber, dass ich es auf 40 Minuten kappen kann. Das heißt, falls eure Frage nicht dabei ist oder falls ich die jetzt nicht im Podcast beantworten kann, dann werde ich euch trotzdem noch eine E-Mail schreiben, um eure Fragen alle zu beantworten. Und ja, dann schießen wir doch gleich los. Ich habe nämlich einige Fragen und möchte, wie gesagt, so viele wie möglich beantworten können. Die erste Frage, die mich erreicht hat, war zum Thema Lebensmittelpyramide. Und das fand ich ganz interessant, denn die Frage lautet, wie lässt sich intuitives Essen beziehungsweise die geteilte Verantwortung, also das Modell der geteilten Verantwortung, wie lässt sich das mit der Lebensmittelpyramide vereinbaren? Und sowohl in Deutschland wie auch in den meisten anderen Ländern gibt es ja eine Lebensmittelpyramide, die einem quasi so ein bisschen zeigen kann, was man wie viel essen sollte. In Deutschland wird diese Lebensmittelpyramide von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rausgebracht. Und nur ganz kurz, um zusammenzufassen, die Pyramide ist quasi ganz unten in der Pyramide, sind die Lebensmittel, die wir ganz viel essen sollten. Das sind Obst und Gemüse und Getränke, also Wasser ist auch ganz unten auf der Lebensmittelpyramide. Und dann wird die Pyramide nach oben hin natürlich immer enger, das heißt nach oben hin die Lebensmittel, die dann aufgeführt sollten immer weniger gegessen werden. Also los geht's mit ganz viel sollten wir Obst und Gemüse essen. Dann kommen Kohlenhydrate, so Sachen wie Weizen, Reis, Nudeln, Kartoffeln. Als nächstes kommen dann Proteine. Da sind so Sachen wie Fleisch und Milchprodukte mit dabei. Und wie gesagt, immer weniger spitzt sich dann die Pyramide nach oben zu. Weniger sollte man dann Fette zu sich nehmen. Und ganz oben in der Lebensmittelpyramide sind dann verarbeitete Produkte und Süßkram und so Sachen wie Chips und Eis und sowas. Ja, nur ganz kurz, um die Lebensmittelpyramide zusammenzufassen. So, jetzt habe ich ja in der zweiten Episode, glaube ich, von dem Modell der geteilten Verantwortung gesprochen. Um das auch nochmal ganz schnell zusammenzufassen, in der geteilten Verantwortung geht es darum, dass man Kinder dazu ermutigt, dass sie ihr intuitives Gefühl für Ernährung behalten. Das heißt, ihr intuitives Gefühl für Hunger und Sättigung. Dass sie also so viel essen, wie ihr Körper braucht, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Körper eben bestimmte Lebensmittel braucht. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Essenstisch, einen großen Teller Nudeln anbiete mit einer Soße und mit Käse und mit ein bisschen Gemüse an der Seite und das Kind darf sich bedienen, so wie es will und so viel essen, wie es will, dann kann es natürlich passieren, dass es von den Nudeln kaum was isst und hauptsächlich den Käse isst und vielleicht ein bisschen von dem Rohkostgemüse dazu isst und somit eigentlich kaum Kohlenhydrate gegessen hat, obwohl das ja relativ weit unten auf der Lebensmittelpyramide ist und eigentlich relativ viel gegessen werden sollte. Also die Frage war jetzt eben, wie lassen sich diese beiden Konzepte vereinbaren? Und ehrlich gesagt lassen sich diese beiden Konzepte sehr gut vereinbaren, denn die Lebensmittelpyramide sollte nicht gesehen werden als strenge Richtlinie, was man genau jeden Tag essen sollte, sondern ist eher so ein Leitfaden, sage ich mal. Und wenn man sich jetzt mal die Ernährung eines Kindes, was sich intuitiv ernährt, über eine Woche oder über einen Monat gesehen ansieht, dann wird man schon sehen, dass Kohlenhydrate einen sehr großen Teil der Ernährung ausmachen. Ob das jetzt bei einer Mahlzeit einen großen Teil ausmacht oder nicht, das spielt ehrlich gesagt keine Rolle. Das kann gut sein, dass das Kind zum Teil bei manchen Mahlzeiten überhaupt keine Kohlenhydrate isst. Aber wenn man sich tatsächlich mal das über einen Monat anschaut, und das hat man auch in vielen Studien gezeigt, dann sieht man schon, dass die Ernährung von Kindern, die sich intuitiv ernähren, relativ nah an dem Beispiel der Lebensmittelpyramide sind, mal abgesehen von Obst und Gemüse. Es gibt natürlich ja, unterschiedlich, Kinder essen Obst und Gemüse in unterschiedlichem Maße, aber wenn man sich jetzt mal die Makronährstoffe anschaut, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette, dann ist es natürlicherweise oft sehr nah an dem Beispiel der Lebensmittelpyramide. Und ich finde, als Tipp könnte man sich die Lebensmittelpyramide einfach so als Hilfestellung nehmen, was man denn anbieten sollte. Denn dafür, ja, gilt die Lebensmittelpyramide, gibt eigentlich einen ganz gute Ideen. Das heißt, immer viel Obst und Gemüse anbieten, bei jeder Mahlzeit auch Kohlenhydrate anbieten, Proteine und Fette. Und da kann man sich mengenmäßig einfach so ein bisschen an der Lebensmittelpyramide orientieren, dass man sagt, okay, ich biete jedes Mal viel, viel Obst und Gemüse an. Ich biete sehr häufig und auch relativ viel Kohlenhydrate an. Und von den anderen Sachen, Proteine und Fette, kann man ein bisschen weniger anbieten. Allerdings, wenn das Kind mehr Proteine möchte oder nach mehr Proteinen verlangt oder beispielsweise den Käse schon oder den Joghurt schon ganz aufgegessen hat und immer noch Hunger hat, dann kann man da durchaus auch noch mal ein bisschen mehr anbieten. So, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Die nächste Frage, da geht es um das Thema Vegetarismus und da haben mich ein paar mehr Fragen zu dem Thema erreicht und ich versuche, die mal so ein bisschen zusammenzufassen. Die erste Frage war, wenn sich also jetzt ein sehr spezieller Fall, die Mutter ernährt sich vegetarisch, die Kinder und der Mann essen nicht vegetarisch und die Mutter hat mich eben gefragt, wie sollte man mit dem Thema Fleisch umgehen, beziehungsweise sollte man den Kindern wirklich erzählen, wo das Fleisch herkommt und dass das Fleisch vom toten Tier kommt. Sehr interessante Frage, ehrlich gesagt. Ist natürlich ein heikles Thema zum Teil, weil auf der einen Seite ist es, finde ich, schon sehr wichtig, dass Kinder wissen, wo das Essen herkommt und dass da einfach ein Bezug besteht zwischen dem, was auf dem Tisch landet und dem, wo es eigentlich herkommt. Das ist natürlich viel einfacher bei Obst und Gemüse, wo man vielleicht die Bäume zeigen kann und wo es auch genügende Bücher gibt, die das erklären. Oder auch bei so Sachen wie Mehl, wo man sagen kann, okay, wo kommt das Mehl her? Wie wird das gemacht? Ist natürlich viel einfacher, wie jetzt tatsächlich bei den Tieren und zu erklären, dass dieses Fleisch von einem toten Tier kommt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass die Kinder diesen Bezug verstehen. Allerdings kommt es erstens auf die Kinder drauf an und zweitens auf das Alter deiner Kinder, in welchem Detail du das quasi erzählst. Also ich denke, am Anfang, wenn die Kinder noch sehr klein sind, reicht es zu sagen, das Schnitzel kommt vom Schwein oder der Speck kommt vom Schwein oder vom Schnitzel kommt vom Kalb oder ja, das einfach zu erwähnen. Und dann kommt es auch oft darauf an, wie viel die Kinder wissen wollen oder wie viel die nachhaken. Das heißt, oft ist es so, dass wenn ihnen die Information reicht, dann fragen sie auch nicht weiter. Wenn sie weiterfragen, dann kann man natürlich schon versuchen, diesen Bezug herzustellen, also zu erklären, die Tiere, die auf dem Bauernhof leben, werden geschlachtet. Und dann schon wieder, wenn das den Kindern dann reicht an Informationen, dann hören sie auf zu fragen. Aber wenn sie wirklich richtig interessiert sind, kann man auch da Kinderbücher finden, die ein bisschen erklären, wie das Leben auf dem Bauernhof ist. Man kann eventuell sogar mal einen Biobauernhof besuchen. Und ganz ehrlich gesagt, früher war das ganz normal und auch heute noch die Kinder, die auf dem Land mehr aufwachsen, da ist es ganz normal, dass die wissen, wo das Fleisch herkommt. Das heißt, ich denke, wir können das den Kindern schon erklären. Allerdings kommt es eben auf die Kinder drauf an und da weiß bestimmt jede Mami und jeder Papi am besten, wie viel sie ihren Kindern in dem Alter jetzt zumuten können, wie viele Informationen. Die nächste Frage zum Vegetarismus war, ist es okay, die Kinder vegetarisch zu erziehen? Und wenn ja, worauf sollte man achten? Ja, es ist auf alle Fälle in Ordnung, die Kinder vegetarisch großzuziehen. Ich denke, bis zu einem gewissen Alter, vor allen Dingen, wenn beide Eltern vegetarisch sind, ist es auch relativ einfach, weil die Kinder einfach noch nicht so viel wissen, was Fleisch ist und dass es woanders Fleisch gibt. Und bei der vegetarischen Ernährung, klar, Eisen und Proteine sind Sachen, auf die man achten sollte, wobei eine große Studie mit vegetarischen Kindern und vegetarischen Erwachsenen gezeigt hat, dass in den allerseltensten Fällen bei vegetarisch ernährten Kindern Mangelerscheinungen auftreten, weil häufig die Eltern sich dann doch so bemühen, dass genügend Proteine auf den Tisch kommen, dass es da eben keine Probleme gibt. Mit veganer Ernährung ist es anders. Also vegane Ernährung ist schon wirklich sehr eingeschränkt und ich würde eigentlich vegane Ernährung für Kinder nicht empfehlen. Wenn man sich allerdings, also man kann durchaus eine gesunde vegane Ernährung führen, auch für Kinder. Allerdings muss man sich da wirklich sehr, sehr gut auskennen mit Ernährung, muss zum Teil supplementieren, dass die Kinder keinen Mangel haben und wird von der Deutschen Gesellschaft von Ernährung nicht empfohlen und ich würde es selbst auch nicht empfehlen. Wie gesagt, außer man kennt sich sehr, sehr gut aus oder holt sich einen Ernährungsexperten dazu. Wie ist es mit Eisen und Beikost? Die Frage ist interessant sowohl für vegetarische Ernährung, also wo bekomme ich Eisen für meine Kinder, als auch für nicht vegetarische Ernährung. Die spezielle Frage hier war jetzt, wie bekomme ich genug Eisen in die Beikost von meinem Kind oder wie kann ich sicherstellen, dass mein Kind genug Eisen bekommt? Mit Eisen ist es ja so, dass das Kind oder das Baby geboren ist mit einem Vorrat an Eisen und nach circa 6 Monaten ist dieser Vorrat langsam erschöpft und das ist auch ein Grund, warum man dann mit der Beikost beginnt. Bis zu 6 Monaten wird empfohlen, nur Muttermilch zu geben oder Säuglingsmilch. Und ab 6 Monaten sollte man dann mit der Beikost beginnen, einfach weil dann die Eisenvorräte langsam zur Neige gehen. Eisen befindet sich natürlich relativ viel in rotem Fleisch. Das heißt, man kann natürlich bei den Breien Fleisch dazugeben. Aber wenn Fleisch nicht gerne gegessen wird oder wenn die Kinder vielleicht vegetarisch ernährt werden, gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, dass die Kinder genug Eisen bekommen. Beispielsweise in Eiern, in grünem Blattgemüse, sowas wie Spinat oder Grünkohl. In Hülsenfrüchten befindet sich auch viel Eisen, also Linsen, Erbsen, Bohnen. In Trockenfrüchten findet man Eisen, allerdings bei ganz kleinen Kindern, also die gerade erst anfangen mit dem Essen, würde ich Trockenfrüchte auf jeden Fall noch meiden. Was man aber machen kann, ist, dass man die Trockenfrüchte in ein bisschen Wasser einweicht, dass die ganz weich werden und dann beispielsweise bei einem Joghurt untermischt oder in einen Muffin reinbackt. Also man kann Trockenfrüchte durchaus schon kleinen Kindern geben, allerdings würde ich sie nicht pur geben. Und dann gibt es auch relativ viele Babybreie, die mit Eisen zugesetzt sind oder auch Frühstücksterialien, die auch mit Eisen zugesetzt sind. Also da könnte man auch einfach mal im Regal schauen, welche Frühstücksflocken oder welche Cerealien oder welche Babybreie mit Eisen zugesetzt sind und diese den Kindern geben. Und wenn von diesen Lebensmitteln nichts toleriert wird oder das Kind gar nichts von diesen Lebensmitteln mag, dann kann man auch einen Brei mit Säuglingsmilch zubereiten, weil in der Säuglingsmilch, die ist auch mit Eisen zugesetzt. Das nächste ist, dass Eisen besser absorbiert wird, wenn es zusammen mit einer Vitamin-C-Quelle zu sich genommen wird. Das heißt, im Speziellen, dass man die Eisenquelle mit Obst oder Gemüse nochmal extra anbietet. Beispielsweise Erdbeeren haben viel Vitamin C oder auch wieder grünes Blattgemüse. Grünes Blattgemüse ist eigentlich immer die Lösung für fast alles. Also wenn man davon viel anbieten kann und die Kinder das gerne essen, ist man schon ganz gut bedient. Paprika hat auch viel Vitamin C. Orangen oder Orangensaft hat viel Vitamin C. Kartoffeln haben auch viel Vitamin C oder auch wieder Frühstücksflocken und Cerealien, wo Vitamin C zugesetzt ist. Also bei vielen, sowohl Babybreien und Frühstücksflocken, sind bestimmte Vitamine zugesetzt und oft ist Eisen und Vitamin C bei sowas zugesetzt. Und das gilt eben für Kinder, die, also sowohl wenn man mit der Beikost anfängt, kann man schauen, dass diese Lebensmittel eben gut vertreten sind, aber auch wenn man Kinder vegetarisch ernährt, sollte man schauen, dass eben genügend Eisen in der Ernährung ist. Dann hat mich eine Frage erreicht, die vielleicht auch ganz gut zu dem Thema passt, und zwar hat die Mutter mich speziell gefragt, oder speziell angemerkt, dass bei Kindern ja normalerweise kein Blutbild gemacht wird. Und wie weiß man, dass die Kinder alle Mikronährstoffe und überhaupt alle Nährstoffe, die sie brauchen, auch wirklich haben und wirklich bekommen, dass die Kinder keinen Mangel haben? Wie kann ich das wissen, wenn ich kein Blutbild mache? Und dazu lässt sich sagen, wenn die Kinder sich gut ernähren, das heißt, wenn die Kinder ausgewogen essen und auch gerne Gemüse essen und gerne mal ein Obst essen und verschiedene Lebensmittel essen und sich gut entwickeln, sich positiv auf der Gewichtskurve entwickeln, aber auch wenn man einfach merkt, dass die Kinder zufrieden sind, Energie haben und eine gute Gesichtsfarbe haben, dann muss man sich normalerweise keine Sorgen machen. Also dann haben die Kinder normalerweise keinen Mangel. Richtige Mangelerscheinungen, die würde man wirklich sehen. Das heißt, wenn sich das Kind nicht gut entwickelt oder wenn das Kind sehr blass ist oder sehr, sehr wenig Energie hat, viel müde ist, schläfrig ist und ja einfach nicht so kraftvoll, wie man es normalerweise von einem Kind erwarten würde, dann kann man sich anschauen, okay, wie sieht denn die Ernährung aus? Und wenn man dann merkt, okay, bei der Ernährung ist es eigentlich so, dass das Kind nicht genug isst oder vielleicht nicht genügend Gemüsesorten isst oder vielleicht nicht vielfältig genug isst, dann würde ich das auf jeden Fall beim Arzt mal ansprechen. Und wenn man sich Sorgen macht, dass das Kind irgendwelche Mangelerscheinungen hat, und bei der Mutter speziell war jetzt die Frage, weil die Mutter selbst Zöliakie hat, und das ist oft, kommt es mit Eisenmangel, geht es mit Eisenmangel Hand in Hand, und es wurde erst sehr spät bei dieser Mutter gefunden. Da war jetzt die spezielle Frage, wie kann ich das vielleicht rausfinden, ob das meine Kinder auch haben. Also wenn man sich Sorgen macht, dass die Kinder irgendeinen Mangel haben, ob das jetzt der Hintergrund ist, dass in der Familie es da Vorgeschichte gab von bestimmten Mangelerscheinungen oder bestimmten Erkrankungen, die vielleicht mit Mangelerscheinungen einhergehen, oder wenn das Kind sich nicht sehr ausgewogen ernährt und man vielleicht einfach merkt, dass da vielleicht ein Mangel besteht, weil das Kind keine Energie hat, dann kann man es auf jeden Fall oder dann würde ich das auf jeden Fall mit dem Kinderarzt besprechen und beim Kinderarzt ansprechen und dann kann man auch ein Blutbild verordnen. Also das Blutbild wird nicht standardmäßig gemacht, allerdings wenn man sich da Sorgen macht und wenn diese Sorgen berechtigt sind, dann kann der Kinderarzt durchaus auch ein Blutbild machen und kann ausschließen, dass es sich um irgendwelche Mängel handelt. Die nächste Frage, die auch ganz gut zu dem Thema passt, ist, ob Supplemente für Kinder Sinn machen, ob ich meinem Kind Nahrungsergänzungsmittel geben sollte. Finde ich auch eine sehr gute Frage und das Thema kommt auch immer wieder in der Beratung auf. Vor allem bei Kindern, die ein sehr eingeschränktes Lebensmittelrepertoire haben, sage ich mal. Also bei Kindern, die beispielsweise kein Obst und Gemüse essen, nur Nudeln essen oder nur ein bestimmtes Lebensmittel gefühlt essen. Da fragen mich Eltern oft, sollte ich vielleicht Supplemente geben? Die Antwort ist, also normalerweise sage ich immer, wir brauchen keine Supplemente, vor allem bei Erwachsenen sage ich das gerne. Eine ausgewogene Ernährung braucht keine zugesetzten Nährwerte. Allerdings, was bei Supplementen ganz gut sein kann, ist, dass es uns Eltern oft einfach ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt oder den Druck wegnimmt. Wenn jetzt das Kind beispielsweise nur sehr eingeschränkt ist und ich versuche, die geteilte Verantwortung, das Modell der geteilten Verantwortung einzusetzen und versuche, ruhig zu bleiben und versuche, keine Panik zu machen, dass das Kind jetzt vielleicht nicht genug zu essen bekommt, dann ist es durchaus möglich, dass man dem Kind mal Supplemente gibt für, weiß ich nicht, 4 Wochen, 6 Wochen, bis sich das Kind ein bisschen, bis sich das, die Ernährung ein bisschen eingespielt hat und das Kind vielleicht auch ein bisschen mehr isst. Dann können die Supplemente natürlich helfen, dass das Kind erstens keinen Mangel hat, aber ich finde eben auch ganz wichtig, dass es ganz stark helfen kann, dass wir als Eltern uns keine Sorgen machen. Wir wissen, okay, das Kind bekommt ein Präparat, ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel für eine bestimmte Zeit. Das heißt, ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich dem Kind die Freiheiten lasse, das zu essen, was es will, ohne dass ich im Hintergrund ständig denken muss, oh Gott, jetzt hat es schon wieder kein Gemüse gegessen, jetzt hat es schon wieder nur die Nudeln gegessen, ohne Soße und den Rest nicht angefasst. Also dann nimmt es einem selbst so ein bisschen eben den Druck und die Angst weg. Also da finde ich, dass Supplemente ganz gut passen. Ansonsten, wie gesagt, wenn sich das Kind einigermaßen ausgewogen ernährt und relativ vielseitig ernährt, dann braucht man keine Supplemente. Das Einzige, was empfohlen wird, ist Vitamin D, vor allen Dingen für Babys und Kleinkinder und vor allen Dingen in den Wintermonaten, wenn wir kaum Sonne abbekommen in Deutschland oder auch in England. Ich wohne ja in England, aber hier ist das Wetter nicht besser, wenn dann sogar eher schlechter. Deswegen in den Wintermonaten auf jeden Fall Vitamin D zusetzen und in den Sommermonaten schauen, dass man viel Zeit draußen verbringt und dass die Kinder einfach gut an die frische Luft kommen und auch mal an die Arme und die Beine und wirklich am Körper wirklich Sonnenlicht bekommen, weil die beste Vitamin D-Quelle ist das Sonnenlicht. Jetzt bin ich aber irgendwie auf der englischen Schiene gelandet mit meinem Vitamin D. Also Supplemente können helfen, wenn man sich gerade in der Phase einer Nahrungsumstellung befindet, beziehungsweise in der Phase, wo man versucht, den Druck vom Kind wegzunehmen und sich an das Modell der geteilten Verantwortung rantastet. Allerdings, wenn das Kind sich ausgewogen ernährt, sind Supplemente normalerweise nicht notwendig. Wenn man natürlich Angst hat, dass das Kind einen Mangel hat, dann würde ich auf jeden Fall das mit dem Kinderarzt ansprechen. Und wenn der Kinderarzt dann sieht, okay, es gibt einen bestimmten Mangel, dann wird der Kinderarzt auch Supplemente verschreiben. Gut. Das nächste Thema ist, oder die nächste Frage, die mich erreicht hat, geht jetzt mal in eine andere Richtung, also weg vom Thema Eisen, weg vom Thema Supplemente und vegetarische Ernährung. Die Frage war, wie ist es mit Kindersnacks und verstecktem Zucker. Wir hatten ja eine Episode zum Thema Zucker. Und eine Frage, die mich speziell erreicht hat, nachdem diese Episode angehört wurde, war, was ist denn jetzt das Problem, wenn ich meinem Kind diese Kindersnacks gebe? Und ja, ich denke, dass wir in der Episode, wir haben eben speziell angesprochen, dass oft versteckter Zucker in den Kindersnacks sind. Also erstens mal ganz kurz nochmal zum Thema Kindersnacks. Ja, es gibt mittlerweile Regale voll spezielle Kindersnacks. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Da gab's halt Snacks und Süßigkeiten, aber diese speziellen Kindersnacks, die jetzt so stark beworben werden, das ist ein relativ neues Phänomen. Und ja, oft befindet sich tatsächlich in diesen Kindersnacks versteckter Zucker. Beispielsweise, wenn man aufs Label schaut und mal umdreht und sieht, okay, diese Kekse haben 20% oder bestehen zu 20% aus Apfelsaftkonzentrat. Das war jetzt genau das Beispiel in der Frage, die mich erreicht hat. Was ist denn daran so schlimm? Okay, diese Frage muss ich erstmal zweiteilen. Erstens, schlimm ist es nicht. Also natürlich können Kinder diese Snacks essen und natürlich ist da nichts schlimm daran, in Anführungszeichen. Schlimm ist eher, dass die Lebensmittelindustrie das so hindreht, als wäre da kein Zucker drin. Denn ja, oft steht ganz bewusst dabei, kein zugesetzter Zucker oder ohne Zuckerzusatz oder kein Haushaltszucker oder kein Industriezucker. Wenn ich mir jetzt aber mal anschaue, was ist denn Apfelsaftkonzentrat? Naja, Apfelsaftkonzentrat ist eigentlich nichts anderes als Zucker, der vom Apfel kommt. Das heißt, der Apfel wurde erstmal aus dem Apfel wurde Apfelsaft gemacht. Das heißt, alle Ballaststoffe wurden aus dem Apfel rausgenommen. Dann habe ich schon mal relativ viel Zucker vom Apfel, natürlich noch die Vitamine und Mineralien, die im Apfel enthalten sind, und Wasser. Wenn ich jetzt aus diesem Apfelsaft auch noch ein Konzentrat mache, das heißt das Wasser raushole, dann habe ich sehr, sehr viel Zucker. Wie viel von den Mineralien und Vitaminen dann noch enthalten sind, ist fraglich, weil das oft unter großer Hitze wird eben das Wasser rausgenommen und die Ballaststoffe sind sowieso schon nicht mehr drin. Das heißt, ich habe hauptsächlich Zucker. Klar kommt der Zucker aus einer natürlichen Quelle, vom Apfel. Aber da sage ich auch immer zu Leuten, naja, wo kommt denn unser Haushaltszucker her, bevor der diesen industriellen Weg gegangen ist? Aus der Zuckerrübe oder aus dem Zuckerrohr ist letztendlich natürlich auch natürlich oder von einem natürlichen Rohstoff. Und ehrlich gesagt, ob der Zucker jetzt von einem Apfel kommt oder von einer Zuckerrübe, ist relativ egal, wenn ich mir anschaue, chemisch gesehen oder von der Struktur her, Zucker ist Zucker. Also von der Lebensmittelindustrie zu sagen, da ist kein Zucker drin, ist fies, finde ich, und relativ irreführend. Trotzdem ist es natürlich so, dass es nicht schlimm ist, wenn man seinen Kindern davon mal ein paar Snacks gibt. Ich würde empfehlen, beispielsweise von Keksen, dass man kann in dem Falle, egal, man kann normale Kekse den Kindern geben und man kann den Kindern spezielle Kinderkekse geben. Es ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Das Einzige, was man schauen kann, ist, wie viel Zucker ist denn in den normalen Keksen im Vergleich zu den Kinderkeksen. Wenn jetzt bei beiden beispielsweise 20% Zucker ist, dann ist es relativ egal, ob das jetzt die Kinderkekse sind oder die normalen Kekse sind. Allerdings ist die Frage, wie viel davon gebe ich meinen Kindern? Gebe ich meinen Kindern als Snack eine Packung Kekse oder gebe ich meinen Kindern einen Teller mit Obst drauf und ein bisschen Gemüse und vielleicht ein bisschen Joghurt und zwei Kekse? Also das ist immer eine Frage der Menge. Und ja, ich würde eben empfehlen, auf jeden Fall, die Kekse kann man auf jeden Fall anbieten, kann Teil eines Snacks sein, solange das jetzt nicht jeden Tag der Snack nur aus Keksen besteht. Also ist überhaupt nichts verkehrt damit, kann man gerne auch mal kaufen. Man kann ja auch nicht immer alles selber machen. Also gut, Bei manchen Familien funktioniert das vielleicht. Das ist natürlich super, wenn man alles immer selber machen kann und dann auch wirklich weiß, was drin ist. Aber es ist auch nicht immer realistisch, wenn man jetzt, wenn beide Eltern arbeiten beispielsweise, oder man 3, 4, 5 Kinder hat, dann hat man vielleicht nicht immer die Zeit, alle Snacks auch selber zu backen und die Kekse alle selber zu machen, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Ich würde nur schauen, dass ich so Kindersnacks einfach mische mit anderen Lebensmitteln, am liebsten immer Obst und Gemüse. Und ja, wie ich auch schon in einigen Episoden gesagt habe, das Beste ist, wenn man bei jedem Snack und bei jeder Mahlzeit auch immer schaut, dass alle Makronährstoffe vertreten sind. Das heißt, wenn ich einen Snack zubereite, dann schaue ich, dass ich Kohlenhydrate habe, dass ich Fett und Proteine dabei habe und dass ich auch eine Quelle an Obst oder Gemüse dabei habe. Und so könnte ich beispielsweise 2, 3 Kekse auf einem Teller haben, ein bisschen Banane, ein bisschen ein Stückchen Gurke und ein Stückchen Apfel vielleicht und dazu ein Glas Milch. Dann habe ich alle meine Makronährstoffe abgedeckt und habe einen super Snack und habe auch nicht nur die Kekse, die dann doch den Zucker enthalten. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. War eine relativ lange Antwort. Ähnlich zu dem Thema hat mich eine Frage erreicht, und zwar das Thema Nachspeise. Sollte ich eine Nachspeise anbieten? Sollte ich eine Nachspeise nach dem Essen anbieten oder vielleicht zum Essen dazu anbieten? Und ja, wie wird das in den meisten oder wie würde ich das empfehlen oder wie würde ich das bei meiner eigenen Familie machen? Thema Nachspeise, ehrlich gesagt, wie so oft, it's up to you. Also ihr könnt euch aussuchen, wie das bei euch in der Familie am besten funktioniert. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich schon ganz gerne mal nach dem Essen ein bisschen was Kleines Süßes noch esse oder dass es mal eine Nachspeise bei uns gibt. Ist jetzt aber auch nicht so, dass es das nach jedem Essen gibt. Und dann gibt es natürlich Familien, die sagen, nee, das gibt es bei denen nicht. Bei denen gibt es eher mal was Süßes als Snack oder es gibt mal was Süßes als Abendessen, wie beispielsweise Pfannkuchen oder sowas. Also es gibt keine feste Regel. Ich habe keine Meinung dazu, ob Nachspeise gut oder schlecht ist. Allerdings würde ich sagen, man kann also die Frage kommt immer so ein bisschen drauf an, oder die Antwort auf die Frage kommt ein bisschen darauf an, woher denn die Frage kommt. Kommt die Frage daher, dass die Kinder unbedingt Nachspeise wollen und immer nach Nachspeise verlangen? Kommt die Frage daher, weil man Kinder hat, die gerne Süßigkeiten essen? Also was ist so der Hintergrund? Also wie gesagt, Nachspeise, ja, nein, vielleicht, kommt total auf euch drauf an. Was man allerdings versuchen kann, um den Kindern ein bisschen Freiheiten zu geben wieder, ist, dass man die Nachspeise schon während dem Essen auf den Tisch stellt. Und dass die Kinder sich aussuchen dürfen, ob sie die Nachspeise zuerst essen oder ob sie die Nachspeise mittendrin essen oder ob sie die Nachspeise am Schluss essen. Allerdings würde ich dann sagen, bei der Nachspeise, vor allem wenn das was Süßes ist, sollte das wirklich immer nur eine kindgerechte Portion sein. Normalerweise sage ich ja, bei allen anderen Lebensmitteln und Mahlzeiten gibt es keine Portionsgrößen. Da dürfen sich die Kinder selbst aussuchen, wie viel sie essen wollen. Aber bei Nachspeise ist es wichtig, dass es eine kindgerechte Portion ist, weil sonst kann es natürlich sein, dass das Kind ganz, ganz viel Nachspeise isst und vom restlichen Essen nichts mehr isst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Joghurtbecher als Nachspeise hinstellt, dann können die Kinder den auch schon vor dem Essen essen und danach dann das restliche Essen essen. Vor allem bei Kleinkindern merkt man da oft, dass manche tatsächlich das während dem Essen essen, also alles gemischt. Manche essen es gerne ganz am Anfang und andere Kinder warten bis zum Schluss. Ist alles völlig okay und würde ich auch keine Regeln aufstellen. Dann hat mich eine Frage erreicht, die mich immer erreicht und über die ich eigentlich auch schon eine ganze Episode aufgenommen habe. Und zwar Kleinkinder und Gemüse. Also die Person, die diese Frage gestellt hat, da werde ich auch nochmal den Link zu meiner Podcast-Episode zu dem Thema schicken. Aber ich kann es ja nochmal ganz kurz behandeln, so die wichtigsten Stichpunkte zum Thema, wie kann ich sicherstellen, dass mein Kind vielleicht mehr Gemüse isst, vor allem bei Kleinkindern, die es oft schwieriger finden, Gemüse zu essen, wie beispielsweise Obst oder andere Lebensmittel. Nummer eins ist Gemüse einfach immer anbieten. Also jedes Mal, wenn es irgendwie einen Snack gibt oder ein Abendessen, Mittagessen, immer schauen, dass Gemüse auf jeden Fall auf dem Tisch steht oder auf dem Teller dabei ist und aber keinen Druck aufbauen. Das heißt, ob das Kind dieses Gemüse dann wirklich isst oder nicht, ist völlig egal. Solange es oft angeboten wird und solange es viel am Tisch steht, dann werden die Kinder das mit dem Gemüse einfach schon mal warm, auch wenn sie es nicht essen. Vor allem bei Kleinkindern wird es oft wieder ausgespuckt. Aber alles, was die Kinder an Gemüse sehen und probieren und anfassen und essen, bereitet sie schon mal darauf vor, im späteren Leben Gemüse zu essen, auch wenn es nicht runtergeschluckt wird. Das ist schon mal ganz wichtig. Also immer anbieten, aber immer ohne Druck anbieten. Das nächste ist, Gemüse auf verschiedenste Weisen zubereiten und ganz wichtig, lecker zubereiten. Also erstmal auf verschiedenste Weisen zubereiten. Ihr wisst am allerbesten, was euer Kind von der Struktur oder von der Textur gerne mag. Okay, das ist vielleicht auch an manchen Tagen so und an manchen Tagen so und man denkt sich, ich habe eigentlich keine Ahnung, was mein Kind gerne mag. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, euer Kind mag es gerne was Knackiges zu essen, dann vielleicht Gemüse öfters roh anbieten. Wenn ihr sagt, euer Kind mag es gerne was in Breiform zu essen, dann kann man Gemüse vielleicht öfters püriert anbieten. Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, Gemüse anzubieten und Gemüse zuzubereiten. Einfach ein bisschen rumprobieren. Oder wenn ihr jetzt merkt, dass das Kind ein Gemüse besonders gerne mag, beispielsweise Karotten, dann kann man schauen, dass man die Karotten auf verschiedene Weisen anbietet. Also wenn das Kind den Geschmack gerne mag, dann kann man ja mal ein bisschen mit der Textur spielen. Also mal gedämpfte Karotten anbieten als Sticks, als weiche Sticks oder als Rohkostgemüse mit einem Hummus zusammen oder irgendwas zum Dippen oder geraspelte Karotten oder pürierte Karotten, gebackene Karotten. Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten und dass man da einfach ein bisschen Variabilität reinbringt und schaut, dass Gemüse auf verschiedenste Weisen angeboten wird. Und wie gesagt, lecker zubereiten. Das heißt, so zubereiten, wie es euch auch gut schmecken würde. Manchmal gehört da einfach ein bisschen Butter drauf oder ein bisschen Käse dazu oder irgendwas zum Dippen. Wie gesagt, ein Hummus-Dip oder ein Avocado-Dip, damit die Sachen ein bisschen besser schmecken. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ja, jedes Mal Rohkostgemüse wird vielleicht den Kindern auch zu langweilig. Das heißt, immer lecker zubereiten, sodass es euch selbst auch gut schmeckt. Und das bringt mich gleich zu dem nächsten Punkt, zusammen essen. Wenn die Kinder sehen, dass ihr das Gemüse gerne isst, dann wird es auch von den Kindern viel lieber gegessen. Beziehungsweise dann sind die Kinder natürlich neugierig und wollen das probieren, wenn euch das so gut schmeckt. Das heißt, so oft wie möglich zusammen essen, da lernen die Kinder am allermeisten. Da muss man auch nichts groß sagen, da muss man nicht groß erzählen, wie gern man das Gemüse isst. Einfach essen und die Kinder sehen es und werden es irgendwann auch mal gerne probieren wollen. Und dann als letzten Tipp zum Thema Kleinkinder und Gemüse. Essen lernen die Kinder nicht nur während dem Essen. Das heißt, wir können den Kindern Gemüse auch auf spielerische Weise bisschen untermischen oder können ihnen beibringen, Gemüse gerne zu essen auf spielerische Weise. Das heißt, Spielsachen in Gemüseform, beispielsweise den Kaufmannsladen, kann man schauen, dass da viel Gemüse mit dabei ist oder in der Spielküche, dass da viel Gemüse mit dabei ist, weil wenn die Kinder viel das Essen sehen, dann werden sie damit schon vertraut, ob das jetzt am Essenstisch ist oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel Pilze im Kaufmannsladen habe und dann viel damit spiele, dann bereitet mich das schon darauf vor, dass ich die Pilze, wenn ich sie am Essenstisch sehe, dass sie dann nicht mehr als so seltsam aussehen. Das kann gut helfen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Spielzeug mir gekauft. Okay, der Freddy ist wirklich noch sehr klein und nicht mal Zahnen ist noch nicht mal ein Thema. Der ist ja erst ein paar Wochen alt, aber ich habe das Spielzeug gesehen und musste es dann gleich kaufen. Und zwar ist das so ein Teething Toy, also ein Spielzeug, was sie auf dem sie rumkauen und rumbeißen können, wenn dann mal die Zähne kommen. Beziehungsweise es wird auch als Badespielzeug, habe ich gesehen, beworben. Und zwar ist es ein schönes, großes Blatt Grünkohl von der Firma Ollie and Carol. Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil ich es total süß finde. Es ist ein riesengroßes Blatt Grünkohl und je früher, umso besser. Ob er dann wirklich schon sehr früh Grünkohl essen wird, weiß ich nicht. Das werde ich dann berichten, wenn er soweit ist. Aber man kann es ja mal versuchen. Man kann ja mal das Badespielzeug auf jeden Fall mit in die Wanne geben. Ja, ich bin jetzt schon bei 40 Minuten angelangt. Das heißt, ich schaffe es jetzt heute nicht mehr Fragen zu beantworten. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen gestellt habt, dann werde ich die per E-Mail beantworten. Und wenn ihr noch neue Fragen habt, dann schreibt mir auch gerne und dann versuche ich auch gerne, die zu beantworten. Beziehungsweise, wenn es mehrere Fragen sich wieder sammeln lassen, dann würde ich auch nochmal ein Q&A machen. Gar nicht angesprochen habe ich heute das Thema Body Positive Parenting. Das ist ja so das zweite Thema, das mich viel beschäftigt und das ich viel behandle in meinem Podcast. Und ich würde zu dem Thema auch nochmal speziell ein Q&A machen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fragen zum Thema Body Positive Parenting habt, dann schickt mir die auch sehr gerne, entweder per E-Mail oder per Instagram. Und ja, dann könnt ihr euch mal auf die nächste Serie freuen, die nächsten 10 Episoden. Da habe ich mir jetzt überlegt, die so ein bisschen aufeinander aufbauend zu gestalten. Und zwar geht's los mit dem Thema Schwangerschaft. Und jedes Mal werde ich über Ernährung und Body Positive Parenting oder Body Positivity berichten oder sprechen oder mir auch Experten zu dem Thema einladen. Los geht's mit Schwangerschaft. Dann werden wir Episoden zum Thema Stillen und zum Thema Flaschenkost aufnehmen. Dann geht's um die Beikost, breifrei oder mit Breien ernähren oder Beikosternährung über breifrei oder Breie. Was funktioniert für euch vielleicht am besten? Was würde ich empfehlen? Wo sind die Vor- und Nachteile? Und dann wird es eben aufgebaut vom Kindesalter, in welchem Alter es bestimmte Problemchen vielleicht gibt, ernährungstechnisch oder auch auf der Körperseite. Und werde da so ein bisschen aufbauend die nächsten Episoden gestalten. Hoffe, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ich freue mich natürlich, wenn ich von euch höre. Ich muss gestehen, es ist schon manchmal komisch, wenn man so ganz alleine ins Mikrofon reinspricht und sich die Zuhörer vorstellen muss, aber mich erreichen immer wieder E-Mails und immer wieder Nachrichten und das freut mich total, wenn ich merke, der Podcast wird natürlich auch angehört von Leuten. Das heißt, don't be a stranger, schreibt mir gerne, meldet euch bei mir mit Fragen, mit Anregungen, mit Feedback, egal ob positiv oder negativ. Ich weiß, ich kann auch noch ganz viel dazu lernen. Deswegen meldet euch gerne und ich freue mich, von euch zu hören und freue mich auch schon auf die nächsten Episoden, die übrigens alle 2 Wochen rauskommen werden. Also ich versuche es, mich an den Plan zu halten und freue mich auf euch.